wir gehen ein bisschen Gas. Wir haben das Playoff-Finale, das ansteht, diese Woche am Freitag. Da reden wir ausführlich drüber. Dann haben wir ein paar schöne Sachen vom Fußball, ein paar weniger schöne Sachen vom Fußball, die wir ein bisschen könnt anschauen können. Und einen wahnsinnig rasanten Endspurt. Bis gleich.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So, hellwach sind wir da bereit für allerlei Schanta an diesem Dienstagmittag, den wir aufnehmen. Dino Kessler, wie läuft's?
Grüezi wohl. Tipptopp, schön. Ich konnte Golf schauen.
Was?
Und Hockey. Über Ostern, was ziemlich genau meinen Bedürfnissen entspricht.
Das ist schön.
Herrlich.
Das ist das Schöne am Erwachsensein. Man kann sehr oft das machen, was man will.
Ja, außer wenn man sein Schicksal in die Hände von anderen Erwachsenen legt, die dem Verein bestimmen, dass man an Ostern zum Beispiel muss Ausflüge, Psyche oder andere Schabernack treiben.
Darum muss man sich
einfach zu machen, was man will.
Darum muss man sich die Erwachsenen sehr gut aussuchen, die man mit einer Zeit verbringt, mehr oder weniger regelmäßig.
Ja. Oder es sind dann Erwachsene, wo man zwar gerne Zeit mit verbringt, aber die selber auch noch das Leben haben und auch Lust haben, zum ab und zu selber zu bestimmen, was sie machen.
Oder man muss einfach immer eine Ausrede parat haben.
Auch eine gute Idee.
Auch das kann helfen. Nächstes Jahr machen wir das als Sonderrubrik. Die schönsten Osterausreden. Warum ich nicht kann zum Osterbrunch, Osternacht, Oster. Was macht man an Ostern?
Spaziergang.
Eier färben, so Sachen. Also Ostern sowieso. Ich finde das lange Wochenende grundsätzlich sehr gut. Das gefällt mir. Vor allem auch, weil wir Schweizer uns irgendwie den Anachronismus bewahrt haben im Fußball, dass erst am Ostermontag geschootet wird. Am Sonntag international, dann am Montag die Super League. Das ist eigentlich eine gute Staffel. So. Als Konsument gefällt mir das. Aber ja, ich weiss nicht. Es ist ein bisschen Anachronismus. Dass einfach alles stillgelegt ist.
Da der Schweizer Fußball mehr oder weniger links liegen lassen, mehr auf den englischen Fußball verloren, muss ich sagen, bin ich gut bedient worden. Ein Spiel, wo ich also selten so also, motiviert gewesen bin, um selber auf dem Sofa rumgumpen. Liverpool-Arsenal.
Wenn wir nachher noch darüber reden, ist einiges passiert.
Ja.
Unter anderem habe ich einen neuen Linienrichter kennengelernt. Aber dazu mehr. Später. Was müssen wir sonst noch aufarbeiten? Ich habe festgestellt, dass offenbar in Luzern eine sehr teure Wohnung ausgeschrieben ist. 36'000 Franken im Monat. Laut unseren Kollegen von der Handelszeitung, die irgendwie einen Artikel auch bei uns auf blick.ch publiziert haben. Toll.
Ja.
Content austauscht. 36'000 Franken für eine Wohnung in Luzern. 432'000 Franken im Jahr. 343 Quadratmeter. 7,5 Zimmer immerhin. Dachterrasse ist auch dabei. Und was ich noch schön finde, ist die Formulierung, wenn gewünscht, wird die Wohnung vor Einzug auch möbliert.
Aha. Für die, die es gerne so haben, ja.
Also,
schön. Meine erste Frage wäre, wieso muss ich auf Luzern? Also,
hallo?
Weder wohnen noch sonst irgendwie. Willst du, also nein, also, ich meine, gut, ja.
Der Vierwaldstättersee, das ist ein herrliches Panorama, was ich da biete. FC Luzern. Oh ja, mit seiner Nachwuchsabteilung für Furore sorgt. Da kannst du ein, zwei Wochen hast nachher wahrscheinlich einen kurzen Fußmarsch nehmen, um die in der Super League zu schauen. Das ist toll. Und gut, ich würde fragen, also wenn da steht, wenn gewünscht, möbliert, würde ich fragen, können ihr die mit Goldbarren möblieren, möglicherweise? Und mit Tausendernötchen tapezieren, irgendwie so. Und dann, ja. Dann hast du so das Perpetuum mobile erfunden.
So wie das aussieht, die Bilder, die man da bei uns sieht, von dieser Wohnung, ist das irgendwie, ja, soll ein Loft sein, oder? Wahrscheinlich ein umgebautes Fabrikgebäude, irgendwann mal. Die Idee finde ich ja grundsätzlich gut. Ausgesehen tut es gut, muss ich sagen, aber es ist halt Luzern. Das
ist sicher ein Lockvogel-Angebot.
Das Lockvogel-Angebot?
Das gibt es gar nicht.
Meinst du nicht?
Nein, das ist doch so. Da muss man wahrscheinlich zuerst noch seinen Pass einschicken, dann seine Fototan durchgeben, von der Bank und ich weiss auch nicht, irgendwie noch die Sicherheitsfrage, Mädchennamen von der Mutter oder so beantwortet. Und dann kommt man es vielleicht über. Gehört dann aber nie mehr etwas vom potenziellen Vermieter.
Ja, ich bin fast sicher, dass es wird sich irgendeiner finden, der die Wohnung mieten will, jetzt sowieso. Wahrscheinlich einer, der dann auch noch hersteht und damit prahlt, also dass er jetzt die Wohnung gemietet hat, wo vielleicht, ja, ich weiß nicht, kann man die Wohnung frei Monat mieten?
Dann einfach so
sicher einen finden lassen, der sein geleisten, was fahren die einmal so, BMW.
Die Leute, die die Wohnung mieten, oder was?
Wo dann auch noch die BMW können vorne herstellen vor einem Monat. Was ich auch noch gehört habe, ist, dass die Leute auch noch sogar noch Geld dafür zahlen, dass sie tiefe Nummern haben. Habe ich gehört, dass das tatsächlich eine Praxis ist.
Gut, aber das verstehe ich.
Wieso?
Ich habe mir meine alte Nummer auch nach 3,5 Jahren oder so in Zürich immer noch nicht merken. Sechsstellig, kein Plan.
Umso besser.
Muss jedes Mal nachschauen.
Stell dir vor, du überfällst eine Bank, fährst davon und irgendeiner stürmt aus dieser Bank raus, hat dir hinten an, sieht das Auto davon fahren, aber weil die Nummer wahrscheinlich sechsstellig ist und irgendwo im Bereich von, ja, nicht sehr einprägsam, schaut er zwar drauf, kann sich die Nummern aber nicht merken. Wenn du jetzt dafür gezahlt hättest, dass er, glaube ich, vierstellige Nummern von dir, muss man zu viel zahlen.
Ja, aber
ein absurder Gedanke, dass man für eine Autonummer Geld zahlt.
Aber wenn du das kannst leisten, wieso? Für eine Autonummer Geld zu zahlen, dann musst du wahrscheinlich keine Bank überfallen. Also hast du das Problem nicht.
Das, ich weiß nicht, ob die Kausalkette so hergestellt werden kann. Logisch wäre es, aber es gibt auch die andere Seite. Meine These ist, dass jetzt einer will die Wohnung mieten für einen Monat, aber nur, weil er nicht mehr Cash hat. Aber es ist wichtig,
mal alles raus.
Es ist wichtig, dass er kann herstehen und zeigen, hey, kann man das leisten?
Aha.
Und dann kommt er mit seinem BMW und dort hat er auch noch tiefe Nummern, die hat er auch gekauft oder geleast, ich weiß nicht, ob man das kann.
Eine Nummer.
Aber das hat mich dann darauf gebracht, wie absurd das ist, finde, dass irgendjemand für eine Nummer zahlt und dann auch für eine tiefe, wo wir doch alle wissen, dass mehr besser ist. Also eine höhere Nummer muss ja besser sein aufgrund von unserer Logik, die wir im Tagesgeschäft anwenden.
Aber und Nummer 1 ist ja auch gut.
Ja gut, aber die Nummer ist ja etwas anderes als eine Tabelle zum Beispiel.
Ja, aber wenn jetzt jemand Zürich 1 hat, wer auch immer das ist, wahrscheinlich, wer ist echt das?
Der Blacher wahrscheinlich.
Meinst
du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Gibt es die überhaupt, Frage, die Nummern?
Das müssen wir herausfinden. Aber wahrscheinlich ist ja da
die Stadtpräsidentin bei den Fahrten.
Die fährt E-Bike. Aber gut, dort hast du auch eine Nummer am E-Bike, oder? Oder ist das so ein langsames? Die Schnelligkeit, das gelbe Töffli-Nummern, oder?
Ah, schon?
Ich meinte es. Also ich hoffe es, dass die wenigstens eine Prüfung müssen gemacht haben.
Es gibt ja kein Gesetz für die Velo in der Stadt Zürich. Das sind mehr oder weniger Empfehlungen. Also fahren sie nicht über Rotlichter. Außer sie haben gerade Lust, dann machen sie es.
Also als Velofahrer in der Stadt Zürich sage ich, das stimmt nicht. Kann ich nicht bestätigen. Es ist eher so, dass es so, als Velofahrer in der Stadt Zürich kommt man so die besten Wünsche, glaub, mit über. Toi, 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 wir drücken nicht die Daumen. Hoffentlich kommen sie heil an. Leider ist da der Veloweg fertig. So.
Und ja, dann, gut, das ist so, Problem begegne ich auch schon länger.
Werden
ja.
werden so Überlebens. Es ist eigentlich ein Überlebenscamp, jeden Tag.
Ja, also, die Stadt ist halt ursprünglich nicht konzipiert worden als Velostadt. Und jetzt hat man plötzlich die Idee, oh, da machen wir eine Velostadt draus. Bei mir zu Örli kommt auch so, Binz-Mühlestrasse, Velostreifen. Hör plötzlich auf, 50 Meter vor dem Lichtsignal. Und dort sollst du dann mit dem Lastwagen und dem Bus um die besten Plätze streiten.
Natürlich.
Und dann gehen die Leute auf die Strasse und dort gibt es dann den Konflikt mit den Fußgängern.
Richtig.
Da werden die Schirme gezückt.
Nein, also als Velofahrer ärgere ich mich ja regelmässig sehr über andere Velofahrer, die ja dann wirklich, also man sieht absurdes Zeug, wirklich absurdes Zeug. Man fahren wie die letzten Menschen. Aber ja, also ich glaube, von der Velostadt ist Zürich noch sehr weit weg. Man wäre es wahrscheinlich gern, weil das irgendwo in einem Wahlprogramm mal versprochen worden ist. Aber ja,
es ist jetzt,
es gibt noch ein bisschen Luft nach oben.
Man balgt sich natürlich eben mit anderen Verkehrsteilnehmern um die besten Plätze. Ich bin einmal lustig, Hockey-WM 2018, ich glaube, 4 Wochen in Kopenhagen gewesen. Sehr schöne Zeit gewesen. Dort ist das Velo das Verkehrsmittel Nummer 1 und es ist auch dementsprechend wird es berücksichtigt bei der Verkehrsplanung. Also in der Stadt selber, die meisten Strassen klar auf den Velobetrieb ausgerichtet. Es gibt bei uns sofort eine Revolution.
Ja, man müsste es einfach machen. Nicht, eine Revolution
wir
nicht.
Aber
es genau, es wären sehr viele Leute einfach mal hässig. Noch ein bisschen hässiger als sonst.
Noch missgelaunter als sonst schon sind.
Genau.
Das wär nicht gut, wenn das einmal eine Implosion gibt bei all den Missgelaunten, die wir haben. Ja. Gut, zum Glück haben wir Twitter, muss man wirklich sagen. Für die Schweizer ist das goldig Twitter, weil dort kann man sich anonym über andere beschweren. Weil, ja, wenn man dazu stehen muss, macht es der Schweizer ja nicht. Dann macht er eben lieber die Faust im Sack. Aber wenn er das anonym machen kann, dann mit Inbrunst und Leidenschaft.
Macht den Faust offen.
Ja.
Hm. Okay, also.
Apropos Faust im Sack.
Faust mit Pf.
Faust.
Was? Jetzt kommt eine Überleitung. Wo wollen wir an?
Ich habe jetzt wirklich letztens den Match Frauenfußball Schweiz-China geschaut. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, weil es wirklich nicht so gut war. Es war auch nicht sehr witzig zum Schauen. Ich habe aber nachher noch Brasilien-England gesehen. Das war Finalissima. Dort bin ich begeistert gewesen. Aber auf einem tieferen Niveau sollte man vielleicht wie bei den Junioren früher, wenn wir geshootet haben, mit Eigenpfust. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Eigenpfust, also nur auf ein Goal. Wäre ein bisschen einfacher. Spielen dann alle auf ein Goal. Mhm. Das Goal ist neutral. Und drei Ecken gegen eine Penalty. Mhm. Zum Beispiel. So könnte man auf kleinerem Raum gleich für Dynamik sorgen. Weil bei dem Match ist mir aufgefallen, da ist nicht viel Dynamik
dabei.
Ja, ja, aber es ist nicht gut gewesen
zum Schauen. Ja, wir haben es leider verpasst.
Ja.
Aber ja, Görzig schwierig war. Schwierig war. Sehr lieb Kollege Oli Görz war im Stadion gewesen, übrigens. Dürfen wir das an dieser Stelle sagen?
Ja, also, genau.
Wir sagen es einfach, jetzt ist es spät, es ist aus.
Mhm. Wir haben ihn leider nicht gesehen im Publikum drin.
Ja, wieso eigentlich?
Ich weiss nicht. Das weiss ich nicht.
Also ich finde, er hat sich ein bisschen Mühe können geben. Ich bin ja am... Ja. Am Samstag zu Zürich im letzten Raum gewesen und habe mich dann gesehen später im Fernsehen. Also ich bin irgendwie vierte Reihe so auf dieser Gegengerade gehockt.
Also dort, du hast dich selber erkannt, obwohl du vermummt warst Zündkerzen schwenken.
Ich kenne ja meine Vermummung. Nein, es war nicht so schwierig gewesen, weil vor uns war lang so ein Bub mit einem Schild, sehr grosses Schild, T-förmig. Als er den Janik Brecher darum gebeten hat, den Zürcher Goalie, ihm doch sein Trikot zu überreichen. Was ich eigentlich ein bisschen Unsitte finde, aber das ist gleich irgendwie herzallerliebst. Aber hat er dann noch so gemalt drauf?
Ist der Trick,
überhaupt oder? Also
nicht quasi, das kannst du nicht widerstehen.
Überhaupt nicht ausgesehen wie der Janik Brecher. Es ist dann aber ein Ordner gekommen und hat ihn irgendwie hintergeschickt. Hat ihm erklärt, schau, es ist jetzt 50 Minuten. Vor der 90. zieht er es nicht ab. Du musst jetzt nicht da sein. Und dann ist er nachher immer zwei Reihen hinter uns gewesen. Hat immer noch mit dem monströsen Schild, dass er nicht können wegtun konnte. Und dann im Fernsehen hat man das auch gesehen. Also man hat mindestens... Es war sehr österlich gewesen. Es hat ein bisschen wie ein Kreuz ausgesehen, weil es so ein T war. Oh. Also dann hat er sein Kreuz dort ins letzte Grund gedreht.
Österlich.
Ja, Osterstimmung ist aufgekommen. So konnte ich mich dann sehr einfach lokalisieren. Dann müssen wir sagen, doch, ich habe interessiert gewirkt. Wenigstens
etwas.
Jetzt schwätzen wir wirklich sinnlos im Kreis. Es wird jetzt wieder Leute geben, die sich fragen, wie viel Bier haben sie schon gehabt? Die Antwort ist ja.
Oder Pfust im Sack machen.
Oder machen doch. Das ist
oder sich anonym beschweren machen auf Twitter oder so.
Ach nein, das müssen wir nicht machen.
Und meinst du?
Ach, ich glaube, für das sind wir ja nicht einflussreich genug, dass sich jemand anonym beschwert. Ich glaube, bei uns melden sich die Leute dann schon noch und teilen das direkt mit, dass wir die Pfosten sind.
Für die sind wir dankbar.
Sehr. Weil Interaktion ist ja das A und O im Moment in der Medienbranche. Und wenn die Leute mit uns auch nur durch Beleidigungen interagieren, es gibt sicher irgendeine Metrik, wo man das zu unseren Gunsten kann schön rechnen nachher.
Die hätte es aber gerne, wenn die würden vorbeikommen, wie es früher passiert ist, da bei Ringe, dass die dann Einlass begehrt
haben. Sie können mich beschweren.
Endlich mal die Meinung gegen dem Schmierfink.
Wem müssen wir sonst noch die Meinung gegen? Im Eishockey gibt es ein paar,
wem?
Wo Meinung schon gegigert bekommen haben, oder man hat einen versucht, Meinung zu gegen. Mir kommt der Tanner Richard in Sinn, der grosse Playoffs spielt für Servette Genf, nachdem die Quali gewonnen hat mit Biel zusammen. Nummer 1 und 2 von der Meisterschaft steht man jetzt auch gegen EHC Biel im Finale. Beginnt am Freitag, wie wir wissen. Und es ist, ich finde es wahnsinnig erfrischend. Und jetzt steigen wir tatsächlich in die Sendung, je nach erst 15 Minuten. Ich finde es wahnsinnig erfrischend, zwei neue Teams gefühlt. Also Servette war auch schon in diesem Finale gewesen. Biel, ich weiss nicht, wann das letzte Mal. Überhaupt noch nie. Aber es sind, irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen neu an. Das ist eigentlich noch gut. Das hat so den Geruch, wie wenn eine neue Wohnung oder ein neues Auto. Es ist aufregend.
Ja, ja. Also sagen, es ist auch nötig. Also wir haben ja die üblichen Verdächtigen sonst. Eben Lugano hat sich schon längstens von der Leistungskultur verabschiedet. Zürich seit etwa 5 Jahren, seit Sven Leuenberger dort ist, auch von der Leistungskultur verabschiedet. Weil es passiert nichts, oder? Also man verliert das Finale zuerst. 3-0-Führung, 4-0, jetzt scheidet man im Halbfinale aus zu 0, passiert nichts. Also brauchen wir neue Kräfte. Und die haben wir jetzt. Biel zum Beispiel, wo begeistert. Zug, wo begeistert hat, 2 Jahre lang. Jetzt halt ein bisschen ein BS gehabt, hat aber immerhin noch sich gewehrt hat bis zuletzt. Und Genf.
Mit ist cool. Genf.
Noch etwas Neues hätte ich auch gerne gehabt. Stelle von Aschua, aber Schott war leider nicht in der Lage, 2-1 Vorsprung über die Zeit zu retten. Da fragt man sich dann schon, da sieht man den Unterschied. Also die Goal, die Aschua geschossen hat in den letzten paar Minuten. Mm. Ohne Gegenwehr.
Mm. Aber konzeptlos. Jetzt zum grossen, ja. Zum grande Finale. Bitte lass uns nicht über die Liga-Qualifikation reden. Muss nicht allzu lang. Weil es steht uns ja doch einiges bevor. Ja. Ich weiss nicht, wie wollen wir es machen, wenn wir durchgehen, die Mannschaftsteil.
Die Mannschaft.
Und schauen, wer, wo, was, wie kommt. Ist der gleich. Dann machen wir es so. Fangen wir an bei den Trainer, um gerade jegliche Dynamik rauszunehmen. Das ist zwei spannende Figuren. Die eine, die ist schon viel besprochen, Antti Törmänen vom EHC Biel. Die Geschichte ist bestens dokumentiert. Krebs besiegt. Jetzt ist er wieder zurück, wird nach Saisonende dann wahrscheinlich ausfallen, so wie es aussieht, und sich hoffentlich wieder erholen. Ist einer, der schon weiss, wie man Meister wird, hat es zu Bern mal geschafft, nachher hat man dann gleich gefunden, ist nicht schwer genug, muss gehen. Im Nachhinein muss man sagen, ja, also wahrscheinlich mindestens mal als Soll hat er erfüllt, wenn man sieht, wer nachher gekommen ist. Es hat noch Erfahrung gegeben mit dem Karjalon, mit einem absoluten Top-Trainer, aber nachher ist es steil bergab gegangen. Es ist so ein bisschen einer von diesen X-Faktoren schon, oder? Also die Mannschaft, wo wahrscheinlich, das sagt man dann immer so einfach, ja, die spielen für den Trainer. Wenn es nicht würde laufen, würde man sagen, ja, die sind so durcheinander, weil der Trainer nicht gut zu Weg ist oder was auch immer. Aber da scheint sich schon jetzt eine gewisse Dynamik eingestellt zu haben, die dafür sorgt, dass das Team vielleicht auch ohne allzu grosse Anweisungen einfach funktioniert, wie es der Trainer jetzt in den letzten 3-4 Jahren aufgebaut hat.
Ja, ich glaube, das ist unter anderem auch die grosse Stärke von Antti, dass er spürt, wenn er muss eingreifen und wenn nicht. Und das bedeutet, dass das Team eigentlich auch funktioniert, wenn er einmal am Match nicht rum ist. Längere Zeit wäre dann wieder ein anderes Thema, aber so funktioniert das gut. Ich glaube, in dieser Konstellation, auch mit seiner Krankheit, die leider wieder zurückgekommen ist, mal am Match gefehlt hat, ich glaube, das Vertrauen, das die aufgebaut haben über die Jahre, das kann eine grosse Stärke sein. Je nachdem, wie es läuft, kann es auch ein Nachteil sein, logisch. Aber ich glaube, im Moment ist es ein Vorteil für Biel, dass das Vertrauen da ist, dass man sich gut kennt, dass der Antti auch einer ist, der die Mannschaft mehr oder weniger auch machen lässt. Das ist ja nicht einer, der durch brachiale Worte oder wahnsinnig nervöses Gezappel auf der Bank auffällt, sondern eben auch ein ruhiger Typ, der das Spiel das Vertrauen schenkt. Und das zahlen sie im Moment zurück. Gleichzeitig zieht er auch die richtigen Schlüsse aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Der EHC Biel hat sich jetzt schrittweise immer näher zu dem Titel hinbewegt, hat man das Gefühl gehabt. Auch zwischendurch müssen Lehrgeld zahlen, das gehört dazu. Und jetzt ist man aber vor einer Herausforderung, Weil Genf, ja, die, ich weiss nicht, es ist schwierig zum Einschätzen jeweils, weil man kann die Serie nicht miteinander vergleichen. Biel hat Zürich dominiert, Genf hat Zug zwar auch dominiert, hat aber in den einzelnen Spielen viel mehr Mühe gehabt als Biel mit Zürich. Nur, wenn die dann gegeneinander spielen, nützt das alles nichts mehr. Da ergibt sich wieder eine neue Konstellation, wo nicht weiss, wer wie was kann ausspielen. Ich glaube einfach, dass Genf viel mehr Mühe haben wird mit Biel, wenn sie so aggressiv vorchecken zum Beispiel. Weiss nicht, ist das schon wieder zu nerdig? Aber das ist mir so aufgefallen, dass Genf das gemacht hat. Und Zug hat einfach nicht die mentale Energie gehabt in dieser Situation, um sich dagegen zu wehren. Biel hat die Energie. Also wenn Genf gegen Biel so vorcheckt, werden sie reinlaufen, da bin ich sicher.
Jan Cadieu, das ist vielleicht
ja, da
die Überleitung dort an, als Genf-Trainer. Eben, du sagst, die Strategie, die gegen Zug funktioniert hat, die funktioniert dann vielleicht nicht mehr.
Ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ich bei seinem Vater noch Witze erlebt habe, in Chur trainiert unter dem. Und wenn ich Cadieu höre, dann möchte ich sofort in der Fötusposition mit dem Daumen nuckeln und einschlafen.
Wieso, was ist passiert?
Ja, weil einfach der war ein fürchterlicher Mensch. Also der war ein Sklaventreiber mit Schlägen und wüsten Beschimpfungen.
Schläge?
Ja, ja, ich bin hinten auf einem eingeprügelt mit dem Stock. Oder? Da hat es diverse gehabt, die aufgehört haben wegen dem.
Ja, zu Recht.
Ja, ja. Aber das war früher halt so gewesen, oder? Also, ich will da nicht von Missbrauch reden, überhaupt nicht. Aber es ist einfach, sind andere Zeiten gewesen, oder? Und wenn der hast du zum Teil nicht ausgehalten.
Das tönt so.
Zum Glück hat man ihn nicht gut verstanden, weil er kaum Deutsch hätte können. Machen sie Bögen, um die Bänden und so Zeug. Aber eben hinten an, also mit dem Stock antrieben.
Wenigstens mit einem Jock in seinem Gaul.
Ja, einer hat ihn mal bedroht. Er hat gesagt, noch einmal. Dann werft über die Bande.
Und dann?
Und dann hat der andere müssen gehen. Und andere haben einfach aufgehört dann. Darum ist bei Gadieu da Zucki zusammen, muss ich ehrlich sagen.
Aber jetzt gibt es ja keine Sippenhaft, also der Sohn.
Ja, aber die Visage erinnert mich an seine Art. Ja gut,
da kann er nichts dafür.
Nein, da kann er nichts dafür, aber ich kann auch nichts dafür.
Also ich am wenigsten dafür, so viel möchte ich festhalten an dieser Stelle. Also, ja, ich sehe, das ist jetzt weniger die fachliche Analyse, als eher ja. Sonst ein Unwohlsein auf
deiner Seite. Ja, das ist einfach Erinnerungen, ja, wenn ich den sehe. Und der Vater hat ja, also Bologna Gadieu in Fribourg das dreimal versucht, glaube ich, einen Titel zu holen. Und ich glaube, der Sohn ist schon noch als Trainer viel weiter als der Vater war. Dort hat man das Gefühl, man verlässt sich einfach auf die Russen dort bei Fribourg, dass die das irgendwie heimschaukeln. Und da hat es doch das Gefühl, dass Genf so spielt, wenn sie die Scheiben haben, wenn sie die Eis so gross wie möglich machen, wenn sie sie nicht haben, so klein wie möglich. Das ist so also ein bisschen das, was sie sehr gut gemacht haben, gegen Zug zum Beispiel. Also deutet schon darauf hin, dass der Trainer Gadieu einigermaßen weiß, was er tut.
Goalies?
Hm.
Vorteil Bier, oder?
Müsste man eigentlich sagen, wobei der Robert Meyer hat mich sehr überrascht.
Ja, hat das Goal geschossen.
Hat das Goal
geschossen. Also ich meine, welcher andere Goalie kann das von sich behaupten in den letzten 20 Jahren in der Schweiz kennen?
Jetzt hat er aber nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Also Zug hat grosse Mühe gehabt, um zu gute Chancen gekommen, sagen wir es mal so, im Vergleich zum Harry Sätri, der doch ab und zu mal einen Safe auspacken musste, der nicht einfach nur so ein Schuss war, sagen wir es mal aus dem Slot, sondern viel Bewegung vor sich hatte. Bin gespannt. Aber Genf hat ja die Möglichkeit auch noch, wie Biel übrigens auch, zum Goalie mal noch wechseln. Hat man ja schon praktiziert. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig ehrlich war dort, dass Biel gesagt hat, wir wollen ja alle Goalien mal einsetzen. Ja.
Was hast du
das ist ja mit dem Risiko behaftet.
Dass der angeschlagen war?
Ja, es war irgendetwas. Einmal hat er gefehlt, weil
das Kind auf die Welt kam. Wie heisst er? Hugo.
Harry Hugo, ja.
Hugo Sätri, der Sohn von Harry Sätri heisst Hugo Sätri und das macht mich sehr glücklich.
Ja, das passt. Das ist der Humor von den Finnen.
Fantastisches Volk.
Absolut.
Also, aber ich würde sagen, Biel hat mit beiden, also sie haben die zwei besten Goalien in dieser Serie, würde ich behaupten. Also mit dem Jordan van Pottelbergen hinten dran, der ja eigentlich nur das Zwei ist. Also den Sätri hat man gehört, weil sich der... Nein, zuerst hat der Herr Olkinuora noch abgesagt. Der hat doch eigentlich selber kommen, oder, auf Biel. Nachdem sich der Van Potelbergen verletzt hat und man gefunden hat, man braucht jetzt eine ausländische Lösung. Bringe das richtig zusammen. Und jetzt ist der Van Potelbergen wieder da und spielt manchmal, während die Quali dann eigentlich gut in Schwung kommt. Logischerweise kann nur einer spielen in den Playoffs. Aber ich würde jetzt die beiden einreihen vor Deklu und Meier. Robert Meier ja auch ein bisschen überraschend eigentlich. Jetzt kannst du mich korrigieren, wenn es anders war. Aber eigentlich überraschend, dass er sich jetzt das Eis krallt hat in den Playoffs. Also ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass es im Deklu sein Job ist, to lose, wie der Nordamerikaner sagt. Und eigentlich hat er ja nichts da, um ihn zu verlieren. Der andere hat einfach plötzlich alles gehabt. Und dann ja, kann man auch nichts machen.
Ich weiss gar nicht, bei welchem. Was ist da passiert, wo der Meier reingekommen ist? Der Serie gegen Lugano
gewesen? Ja, aber ja, also warte jetzt mal, es waren die ersten zwei oder drei Matches gewesen. Und dann hat man gewechselt, auch mit der Begründung, meine Belastungssteuerung. Mhm. Man hat zwei gleichwertige Goaline. Und der Meier hat dann einfach gefunden, ja gut, ich mache das jetzt. Und ja, als Trainer bleibst du dann logischerweise dabei. Vielleicht hätte man auch wollen, dass der Meier sich den Job irgendwann hält.
Ist möglich, ja. Oder die Mannschaft hat irgendwann entschieden, dass er sich mit dem Meier wohler fühlt, ohne das auszusprechen. Weil man ja niemandem zu nahe treten
will. Was noch lustig ist,
der Trainer spürt ja das auch, mit welchem Goalie sich die Mannschaft am wohlsten fühlt. Und dann handelst du dementsprechend.
Aber lustig noch, weil der Robert Meier eigentlich in Davos der Goalie war, der sich die Mannschaft nicht so wohl gefühlt hat damit. Darum ist er überhaupt erst in Genf gelandet.
Via Langnau, ja. Ja. Das ist ein, ja, genau. Der hat ja 5-Jahres-Vertrag gekriegt in Davos, glaube ich, wo der Reto Raffiner noch ausgehandelt hat. Eigentlich mit der Absicht, ja, das Goalie-Problem, wo man gesehen hat, aufgrund von möglichen Veränderungen vom Ausländermarkt, dass natürlich damit mit guten Schweizer Goalie im Kader gut aufgestellt bist. Aber wie es dann rauskommt, weiß nicht. Und dass das nachher nicht funktioniert hat mit dem Robert Meier und Christian Wohlwend, ich glaube, das ist kein Geheimnis, aber das kann es auch mal geben.
Ja,
das muss nicht irgendwie die Schuld sein von irgendjemandem. Und dann trennt man sich wieder. Und das ist jetzt irgendwie das Glück von Genf, dass die für den Deklu, der doch ziemlich verletzungsanfällig war, noch ein Backup kriegst, wo erstklassig ist, also wo auch könntest als Nummer 1 anstellen. Und die Nummer hat sich jetzt Robert Meier gefischt mit sehr guten Leistungen. Ja. Mhm. Ob er dann wirklich an Sätri herkommt, wo zusammen mit dem Rubens vom ZSZ Nummer 1 und 2 war, ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge während der Quali. Ja, das sind ausgewöhnliche Goalie, muss man sagen.
Ja, aber Vorteil Bio auch da.
Ja.
Dann gehen wir eins führen. Die Abwehr durchleuchten. Dort finde ich, ist es enger. Also ich finde die zwei Ausländer, die Servet hat in der Abwehr, ja, das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis, sensationell, Vatanen und Tömmernes. Der Finn und der Schwede. Und rundum habe ich immer das Gefühl, baut man sich gerade so, wie es irgendwie kommt. Also die fallen relativ viel auf. Die sind auch viel auf dem Eis, abgesehen davon. Also die fressen viel Eiszeit. Und dann hat man so die Le Coultres, Völlmins, Karrers,
Maurers,
Arno Schackmes, der nicht irgendwie ausrottbar ist. das ist eine oberflächliche Bemerkung, aber ich staune jedes Mal wieder, welche Wichtigkeit das da Arno Jacquemin in dem Genf einfach immer hat. Ja, es ist dann wie solid, einfach rundum. Und das funktioniert aber.
Ja, es funktioniert. Wobei man schon gesehen muss, dass die, du hast es auch schon angesprochen, die zwei, die tun wir nicht.
Vatanen. Sammy Vatanen.
Vatanen, da kommt man immer der Rallyfahrer in den Sinn. Vatanen. Die absorbieren natürlich sehr viel, nicht nur Eiszeit allein, sondern gefühlt auch alles, was mit dem Spiel selber zu tun hat. Mhm. Da bist du Le Coultre, ein erstklassiger Verteidiger. Also, auch wenn du zurückkommst, dann musst du seine Nieren rausnehmen. Nahtlos angeknüpft an seine grandiosen Leistungen von vorher. Maurer gefällt mir auch sehr gut in den Playoffs. Ist solid, robust, verliert aber die Nerven nicht. Und die anderen, auch der Karr, im Übrigen, wo man in Zürich irgendwie verkennt hat, wie gut das sein kann, ist, ja, wenn du es so anschaust, wahrscheinlich müsste die Verteidigung ein bisschen höher einschätzen als die im Biel, wobei die, das sind marginale Unterschiede, oder? Nicht von ungefähr sind das die beiden besten Mannschaften von der Liga. Welche würde ich nehmen, wenn ich müsste auslesen? Ich würde, glaube ich, die von Biel nehmen, weil mir bei Genf die Abhängigkeit von diesen zwei zu gross ist. Ich finde, Bieler Abwehr ist ausgeglichener. Ja, sie haben den Tömmernes nicht. Logisch, der ist, ist Nummer eins und ja, der kann eigentlich alles. Das macht ihn so speziell. Wahnsinnig guter Spielmacher, aber auch sehr stark im Defensivverhalten. Was man machen muss gegen den, das hat Zug mal gezeigt, man muss ihn wirklich hart dran nehmen, dann vergeht ihm die Lust. Ich glaube, der ist auch schon recht angeschlagen. Aber das erwartest du eigentlich bei allen, wenn sie im Finale sind.
Also das heisst, der wird jetzt einfach angegangen, von der ersten Sekunde an?
Ich würde es machen, ja. Aha. Also ich selber nicht, ich muss irgendwann Stürmer sagen. Dann macht, geh du mal
schauen. Ja, Tömmernes, gegen wer ist das? Gegen Zug? Habt ihr doch so
Jan Kovar, im ersten Spiel in der Finalserie, Saison, wo es keine Zuschauer gegeben hat, wo wirklich ein Knochenbrecher-Check war. Aha. Nachher hast du noch nicht mehr gesehen. Aha. Das gibt's.
Ja, also, schon wieder Vorteil Bio.
Ja, ich würde, wenn ich 100 Punkte könnte vergeben, Goal, ich sehe die Biel bei 7,98, Genf bei 5,96, fast das Gleiche bei der Verteidigung. Biel ausgeglichener, aber...
Jetzt versuchst du dich da rauszuwieseln. Klare Ansage. Aber jetzt kannst du ja Servet im Sturm dafür alle Punkte von der Welt geben. Weil ich glaube, das kann man.
Ja.
Schon nur wegen ihrem Ausländer-Duo, wo eine Weltsensation ist eigentlich. Also vor allem der Teemu Hartikainen, der mich fasziniert. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, weil er so ein Gesicht hat, das nicht zu einem Athlet passt. Er hat so ein Mondgesicht.
Ja, er hat entfernt etwas vom Zwerger von Ambri.
Das stimmt, ja.
Wo aber nicht genau so durchsetzungskräftig ist wie der Thematikainen. Aber im seinem Wesen auch. Sehr, wo man sehr gerne sieht, oder? Wo einem auch fasziniert zum Zuschauen, wie er gut spielt. Aber das Durchsetzungsvermögen ist schon wahnsinnig in der Serie gegen Lugano, wo der Calvin Türkauf versucht hat, mit x Grosscheckendem zu rütteln.
Aber Türkauf ist jetzt auch nicht, eben, ist auch keine Bohnenstange, oder?
Nein, aber der Türkauf hat gemerkt, viermal ist nichts passiert, und dann hat er verdutzt auf seinen eigenen Stock geschaut, ob der noch funktioniert. Und dann hat er den Romark gesehen, der neben dran gestanden ist. Und dann hat er einen Cross-Check-Druck verpasst und der ist gerade umgekehrt. Und dann hat er gewusst, nein, es geht noch.
Das ist sehr beruhigend.
Es ist einfach, bei dem geht es nicht.
Nein, also Harti kennt Wahnsinn eigentlich. Also Stürmer.
Ja.
Gerade ausländische Stürmer haben ja oft also ein bisschen ein anderes Setup, wenn sie in die Schweiz kommen. Es ist häufig die sich körperlich eben nicht können durchsetzen an anderen Orten. Und dann, ja, logischerweise eben eher feingliedrig dafür, irgendeinen guten Schuss oder so, oder keine Ahnung, ein gutes Auge. Hartikainen hat das alles auch, aber ist vor allem, wenn der mal noch steht, wie du jetzt beschrieben hast, dann wird es sehr schwierig, obwohl er ja eigentlich Schleifschuhe trägt und man müsste sagen, ja gut, also wenn ich fest genug schiebe, dann irgendwann verschiebt er sich schon. Das ist fast unmöglich, also ist faszinierend. 28 Goal in der Quali. Sehr, sehr guter Wert. Und am Schluss eben auch einer, wo ich das Gefühl habe, das Spiel, das lässt sich weiterziehen in den Playoffs, im Gegensatz zu dann eben manch anderen, wo häufig scored, wo dann vielleicht zu der wichtigsten Zeit von der Saison eher abtaucht.
Muss ich etwas sagen?
Und du musst nichts sagen. Ich kann sonst noch ein bisschen vom Tanner Richards schwärmen.
Mhm.
Was ja eigentlich mein geheim Lieblingsspieler ist, ich habe es anfangs von der Playoffs schon gesagt, ich hoffe ja eigentlich auf ein Duell mit Rappi, weil sein Hund den Namen trägt. Und dann hast du festgestellt, der Hund heisst ja sowieso so. Das stimmt. Aber es wäre gleich lustig gewesen, bleibe dabei. Ist halt einfach einer von denen, wo nie genau weiss, was kommt. In der Offensive mindestens. Mittlerweile aber, also abgesehen davon, doch, du weißt was kommt, er gönnt meistens Pulli. Wenn er eins spielt, das steht eigentlich fest. Hat recht eine gute Präsenz. Und jetzt auch Scorerwert in diesen Playoffs, die hat er nicht immer, also weil er auch nicht immer die gleiche Rolle vielleicht hat, aber jetzt in dem Fall Topscorer, wenn ich mich nicht täusche, im Moment von seinem Team. Also da kommt gerade recht viel zusammen und finde ich eigentlich noch ja, auch erbaulich, dass es ein Schweizer Center ist, wo die wichtige Rolle hat. Neben diesen viel besungenen Ausländers, Winnicks, Philpulas und Konsorten, die ja dann auch logischerweise ganz wichtig sind. Omar Kartikainen haben wir schon angesprochen. Also die Offensive hat einfach wahnsinnig viel Qualität bisher. Und ich glaube, die sind besser als die von Bien.
Auf einem hohen Niveau besser, ja. Der Richard ist natürlich einer, wo sehr dankbar sein kannst. Einer, der auch noch ein bisschen das Interesse auf sich zieht und eine gewisse Ablenkung bietet. Wenn er das gegen Lugano auch zelebriert hat, dort hat man ja gewusst, dass bei den Fans kann eine Mannschaft schon ein bisschen aus dem Konzept bringen. Sehr laut, angriffig, schmeißen permanent Sachen auf die Eis. Er hat sich dann mit denen angelegt und das bietet der Mannschaft eigentlich Gelegenheit, dass sich der ganze Zorn von den Fans dann auf einen konzentriert und die anderen sind mehr oder weniger fein raus. Obwohl du das natürlich mitkriegst, aber es ist eine Möglichkeit, wenn du so einen hast, der dann durch das auch noch wächst und nicht in sich zusammenstürzt, das gibt es ja dann auch, hast du natürlich einen Vorteil. Ich glaube, das ist schon eine Figur, wo man sehr gerne hat in Genf. Und wo als Gegner auch musst darüber nachdenken, wie gehen wir jetzt genau mit dem um? Also du siehst schon, der wächst. Wenn du anfängst, dich mit dem auseinanderzusetzen, das stört den nicht. Also der macht das gerne und mit Leidenschaft. Also musst du ihn irgendwie anders aus dem Verkehr setzen, aus dem Verkehr ziehen. Wahrscheinlich müsste man auch einem sagen, jetzt mal einmal oben drauf klopfen und dann ist Ruhe.
Wer ist das bei Biel?
Ja, Gott, der Beat Forster macht das Zeug eigentlich nicht mehr, aber...
Aber am Schluss bleibt es dann gleich an ihm hängen.
Ja, das ist auch nicht die Art und das Wesen vom EHC Biel, dass man Spieler hat, die jetzt wahnsinnig... Ja gut, man hat den Mike Künzle, aber der, wenn dem etwas passiert, ist es meistens auch weniger böse Absicht als ungeschickt. Ist halt ein kantiger Typ, wenn der vor dem Goal sich bewegt, bleibt irgendwo mal ein Ellbogen hängen oder ein Stock. Also bei dem hast du nicht das Gefühl, der macht das absichtlich, aber ja... Nein, man muss den Richard muss man aber schon mal auch einteilen, glaube ich. Also, der nimmt sich einiges raus. Er geht auch die ganze Zeit mit den Schiedsrichtern diskutieren. Da frage ich mich dann einmal schon, wir haben doch Regeln dagegen. Also dem kann man einmal einen Zehner geben. Ich finde das störend.
Ich finde das super.
Permanente Geschwätz mit den Schiedsrichtern. Nein, das stört mich.
Aha, ja gut. Aber das, über das schaue ich
jetzt hinweg. Ja, da würde ich mich als Gegner auch beschweren, weil eben die Regeln gibt es. Du kannst nicht mit dem Schiedsrichter reden. Außer du bist Captain und der Richard ist nicht Captain. Das ist nämlich der Noah Roth.
Gut, er sitzt manchmal auf der Strafbank. Ist auch schon vorgekommen.
Wer?
Der Noah Roth.
Ah, ja.
Das Amix.
Aber selbst wenn der Rot nicht rum ist, wie das letzte als verletzt gemolden war, war der Richard auch nicht Captain gewesen, sondern war dann der Schack mehr, glaube
ich. Ja, gut. Aber eben, bei dem fragen ja dann immer, du bist auch noch da. Völlig zu Unrecht, aber ja. Ja, egal. Dann, wie schließen wir jetzt das ab, das Thema? Wir sind nämlich schon sehr lang bei diesem Playoff-Finale. Ich glaube eben, Biel hat den besseren Goalie, Biel hat wahrscheinlich die bessere Abwehr, den besseren Trainer. Das ist ärgerlich. Aber am Schluss habe ich gleich das Gefühl, Servet macht es irgendwie. Ich weiss nicht genau wie. Wahrscheinlich ist es die Magie von Teemu Hartikainen.
Boah, also...
Das ist mein Tipp.
Gut, kannst dann tippe ich auf Biel, weil sonst macht es keinen Spass. Aber weil ich auch fest daran glaube, dass Servet das nicht durchziehen kann. Ich glaube, die Belastung für die Ausländer, die doch meistens, also gefühlt fast immer auf dem Eis stehen, irgendwann magst du nicht mehr. Und die haben schon recht Energie verloren gegen Zug durch das permanente Vorchecken. Tief drin. Gegen Biel. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann fragst du dich, können wir nicht einmal hinten stehen bleiben und warten, bis die kommen, statt immer ackern tief drin. Das kostet eben, wie gesagt, Energie. Und das, da brauchst du das Belohnungsprinzip. Und das wird bei Biel nicht möglich sein. Biel in 6 Spiel.
In 6? Oh. Jetzt haben wir 2 kurze Halbfinals gehabt. Von dem her, das würde ja dagegen sprechen, dass bisher die Batterien leer sind. Darum glaube ich. Ich weiß es.
Es sind nicht 7, aber auch nicht 4.
6.
6?
Ja, ja, 6 sind nicht. Wieder, also 5 könnte man noch sagen.
Ah, ja.
Nein, ich hoffe. Also hoffe tue ich natürlich auf 7 Spiele. Und dann irgendwie reissen sie die Wernehauen ab. Und am Schluss noch. Ja, nein, ich glaube aber auch in 6 ist wahrscheinlich realistisch. Servet in 6. Und jetzt gehen wir zum Fußball.
Fußball.
Jetzt reden wir eigentlich nur noch über Fußball.
Gut, Fußball. Also, reden wir über Premier League in dem Fall. Weil das ist für mich Fußball.
Zum Beispiel.
Oder ja. Über was reden wir? Was haben wir da?
Ja, als erstes haben wir noch über die Schlagzeilen von letzter Woche reden. Sascha Rufer hat sich plötzlich mit. Das jetzt ohne Augenzwinkern, ungeheuerliche Vorwürfe konfrontiert gesehen. Ist nämlich ja, des Rassismus verdächtigt worden. Nachdem, kurz zusammengefasst, eine Aussage, die er getätigt hat über Granit Xhaka, über den Captain von der Schweizer Nazi, die ist isoliert aufgetaucht, entstanden im Rahmen von einem Interview für die Dokumentation, wo wir auch schon darüber geredet haben, The Pressure Game, kürzlich im Schweizer Fernsehen gelaufen, kann man sicher immer noch auf diesen Plattformen nachschauen. Und im Rahmen von diesen drei Arbeiten hat Kollege Rufer angeblich, also nein, mittlerweile weiss ich es, im Nachgespräch den Satz formuliert, der Granit Xhaka sei alles, aber kein Schweizer. Und jetzt tönt das zuerst einmal furchtbar. Kollegen von der WOTZ haben das Zitat dann verbreitet, das tatsächlich so gefallen ist an diesem Set. Andererseits, wie sich dann relativ schnell nicht so schnell, im Nachhinein hat es eben doch irgendwie 48 Stunden gedauert, bis wir da Licht können ins Dunkel bringen.
Also unter dem Druck auch von der Öffentlichkeit
genau,
hat der SRF also müssen Hand bieten, dass man die Doc auch sieht, dass man weiss, von was man redet, dass man den Sascha ruft.
Ja.
Dass man kann entlasten, oder?
Genau, also der Artikel ist am Mittwochabend online erschienen. Ich nehme an, dann in der Donnerstagsausgabe, also in der einzigen Wochenausgabe, wo ja der Wochenrhythmus schon im Namen trägt, erschienen. Und es ist dann auf Nachfrage beim Schweizer Fernsehen, jetzt für uns ist nicht wirklich erkennbar gewesen, ob es stimmt oder nicht, dass da wirklich rassistische Hintergedanken irgendwie rum sind. Also, wir haben mit dem Sascha Rufer vorher auch schon zu tun gehabt, mehr als einmal. Ihn jetzt eigentlich auch nicht verdächtigt, irgendwie das Gedankengut in sich zu tragen, aber es sieht dann halt mal schlecht aus. Und von Seiten von SRF hat es dann einfach geheißen, ja, das Zitat ist aus dem Kontext gerissen und wir können es aber leider nicht veröffentlichen. Aus eigentlich rechtlichen Gründen. Also, unser Doku-Rohmaterial ist aus einer Dokumentation und das dürfen wir nicht publizieren. Und abgesehen davon sei es eine externe Produktionsfirma, die das produziert hat. Hat dem Ganzen natürlich dann keinen Abbruch da, dieser Thematik, weil man logischerweise durch das irgendwo. Wenn man es nicht kann verifizieren oder falsifizieren, dann wird einfach weiter gestochert, dann wird weiter spekuliert. Eigentlich eine unhaltbare Situation. Und das hat dann am Schluss dazu geführt, dass ich und ein paar andere Journalisten ein Aufgebot bekommen haben für einen Karfreitagmorgen um 10 Uhr in Leutschenbach, das Interview in voller Länge anzuschauen, was da geführt worden ist. Und da hat sich dann wirklich herausgestellt, dass das Zitat im Prinzip im Nachgespräch vom Nachgespräch entstammt. Also das Interview ist tatsächlich formell schon beendet gewesen. Und wenn man alles gehört hat, ist sehr klar, dass sich der Sascha Rufer, und das haben wir ja schon geschrieben jetzt mittlerweile, über Granit Xhaka als Fußballer geäussert hat, wo nicht im Klischee vom typischen Schweizer entspricht. Also völlig, es ist harmlos. Ich bin jetzt mit ihm nicht ganz einverstanden, dass man muss typische und untypische Schweizer einteilen muss. Finde ich jetzt im Jahr 2023, naja. Aber die Intention dahinter ist nicht im Ansatz so ungeheuerlich, wie man zuerst müssen annehmen. Das ist jetzt die lange Version. Nein, kann ich es kurz machen. Es geht irgendwie nicht kürzer.
Nein, man muss es erklären. Und das gilt auch für SRF. Und das finde ich der grösste Fauxpas von unserem öffentlich-rechtlichen Sender, der durch Zwangsgebühren finanziert wird. Vergessen Sie es dort am Leutschenbach. Und welche Position das sie haben, das nicht sofort bereit sind zum Handbieter. Das muss nämlich aufgeklärt werden. Das ist auch Service Public. Und vor allem in dieser Lage, wo SRF ist, wo stark kritisiert wird, wo von der Politik unter Druck geratet. Also etwas, so eine Geheimhaltung. Ja, nein, das können wir nicht. Man kann so ein Doc nicht veröffentlichen. Doch, man kann und man muss. Und nicht nur zum Ruhr verschützen. Vor diesen Anfeindungen finde ich, also mir ist das Ruhr völlig unsympathisch. Für mich ein Grund, zum Österreicher wechseln, mache ich auch. Ich schaue den nie. Früher mal noch, man versucht mit dem anzufreunden, gar nicht. Geht mir fürchterlich auf die Zacken. Aber das hat nichts mit dem zu tun, dass man den muss schützen muss. SRF als Arbeitgeber hätte sofort müssen Hand bieten müssen, um das Zeug veröffentlichen und nicht erst nachdem spekuliert worden ist, was da wirklich passiert ist. Also, irgendwo müssen es ja bösartige Leute haben, die das der Ravotz gesteckt haben, die dann bewusst auch auf den Kontext verzichtet haben, einfach gesagt, der hat das gesagt, das ist ein Rassist. Und die WOTS hat es relativ plump, muss ich sagen, auch gemacht nachher. Also in dem Artikel ist dann, glaube ich, am Anfang mal «soll» gestanden. Also er soll. Und nachher ist dann aber schon als Tatsache verkauft worden, er hat gesagt, und das ist rassistisch, finde ich stark problematisch, ehrlich gesagt. Zumal nicht Beweis ist, also dann müsste von mir aus die WOTS dort in dem Artikel sagen, der hat uns das gesteckt und darum stimmt das. Und da haben wir ein Tondokument von dem. Oder gut, so wie das Aufbau war, ist das auf wackeligen Füßen gestanden. Mir jetzt dunkel, da versucht man so schnell wie möglich eine Schlagzeile zu generieren und hofft darauf, dass man nie muss beweisen, wo die Information herkommt. Gut, das muss nicht Quellenschutz, aber du musst gleich können beweisen, dass das gesagt worden ist und das haben sie nicht können.
Ja gut, sie sind, also was man fairerweise muss sagen, an und für sich ist man ja nicht komplett falsch gelegen. Man hat einfach den Kontext nicht gehabt und hat den Kontext...
Ja, aber das ist doch das Wichtigste bei dieser Aussage, der Kontext.
Ja, sehe ich auch so, nur. Und jetzt, also es wird dann eben sehr schnell, sehr kompliziert, oder? Also du hast das Thema und nachher hast eine Anfrage, die du musst stellen beim Sender, oder? Und von dort kommt, also korrekterweise, und ich muss SRF nicht sagen, wie sie ihren Job selber machen, aber an und für sich hätte man müssen sagen, schau, wie wollt's, kommt doch vorbei, schaut euch das an. Ich glaube, man hat sich, dann wäre das alles wahrscheinlich anders rausgekommen. Möglicherweise hat man ein bisschen unterschätzt, wie gross die Wellen sind, wo die WOTS schlägt. Am Schluss interessiert das, also ja, das schwappt dann halt so oder so. Über den Bäckerrand raus. Und also es ist am Donnerstag dann ja in einer grossen Schweizer Medien auch gekommen, oder? Und einfach mit Fragezeichen, weil es niemand hat können abschliessend verifizieren. Und ich glaube, dort man hätte dann bewiesen, dass man es kann. Also dass man kann die Dokumente zugänglich machen. Was das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, jetzt aus SRF-Perspektive, ist, dass ja zwei Wochen vorher da, Kollegen von der CA Media auch schon etwas in die Richtung geschrieben haben, das aber nicht das konkrete Zitat verwendet haben. Ist noch wahrscheinlich auch nicht ganz wohl gewesen bei der Sache. Und spätestens dann hätte man müssen wissen, dass nochmal etwas könnte kommen. Also das wäre dann der Moment gewesen, wo man sich vorbereitet und sagt, okay, wenn es jetzt noch konkreter wird, dann müssen wir können Gegensteuer geben. Ich finde, es ist schon entscheidend, dass man, also Sascha Rufer ist, ob jetzt du ihn magst oder nicht, der grösste Star, den das Schweizer Fernsehen hat im Sport. Das ist das Aushängeschild, das sie haben.
Es
sind ein paar verloren gegangen in den letzten Jahren.
Ja.
Und auf ihn setzen sie auch, also das merkst du ja auch.
Aber nicht mehr lange.
Doch, ich glaube schon.
Das ist nicht mehr das.
Ich glaube schon. Aber kannst jetzt
nicht mehr verkaufen.
Nein, aber ich würde jetzt nicht unbedingt da wollen abbiegen. Vor allem, weil wir nachher noch weitermachen sollten.
Man sollte vorwärts machen.
Aber ich glaube, dass so ein bisschen das Sensorium, dass da noch mehr könnte kommen und dass man das dem auch schuldig ist, dem Mitarbeiter.
Das
aber,
ist das, was ich meine.
Ob er jetzt ein grosser Star ist oder nicht, spielt wahrscheinlich nicht einmal so eine Rolle, da hast recht. Ja, das, das ist irgendwo, und jetzt von Seiten von SRF wird man, das hat man mir am Freitag auch schon erklärt, sagen, ja gut, wir haben die Prozesse, wir machen das eigentlich nicht. Ja, das hätte man wahrscheinlich leichtfüßiger können lösen, aber klar, im Nachhinein ist man immer gescheiter.
Oder müssen. Also eben, das machen wir nicht. Das ist SRF, Service Public, sagen sie doch einmal, oder? Also eben, das ganze Gebührenmodell und so weiter, ich finde, das muss man auch nicht die ganze Zeit, muss man nicht um die Ohren hauen, aber in diesen Fällen, wo die Öffentlichkeit das Recht hat, zu erfahren, was die dort machen mit unserem Geld im Leutschenbach, wenn es um diese Themen geht, da musst du Transparenz bieten, nichts anderes. Sonst musst du dich nicht wundern, wenn von den verschiedenen politischen Lager aus immer mehr Gegenfeuer kommt und man sagt, ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Irgendwann macht es Klick in der Bevölkerung, da gibt es eine Abstimmung, da sind die weg, da gibt es kein Geld mehr. Dann müssen sie dann aber versuchen, das Geld auf die Art und Weise zu beschaffen, wie wir es machen, nämlich in einem Wettbewerb drin. Und das ist wieder eine ganz andere Ausgangslage. Also dann musst du dann kannst du nicht mehr sagen, ja, wir sagen nicht, das machen wir nicht mehr. Zeigen doch so doch nicht, wir informieren nicht. Doch,
die
du gute, musst.
Die gute Nachricht jetzt da für SRF ist ja, dass die den Service Public abschaffen wollen oder die SRF auf dem Kicker haben, wahrscheinlich gar nicht so empört waren über Sascha Rufer seine angebliche Aussage, zynisch formuliert. Er hat ja dann auch tatsächlich von rechter Seite relativ viel Applaus bekommen. Ziemlich unappetitlich. Das hat dann auch wirklich... Also, mit länger geredet am Freitag. Das hat man, glaube ich, recht mitgenommen. Dann auch. Also so die, ja, man geratet dann sehr schnell an einen Ort, wo man nicht angehört.
Ja, das gut, ist, das fordert natürlich schon ein bisschen raus mit seiner Art, oder? Was dann also, seine Einstellung wirklich ist oder nicht, das weiß ich nicht.
Nein, aber jetzt,
aber also, er gibt natürlich dem Lager schon Anlass, zumindest hoffen, er sei einer von ihnen. So wie er redet, oder? Der Kampf mit dem Chaka, ich finde, der sollte sich sparen. Er sollte ein bisschen polarisieren dort auf seiner Position, aber das Feuer geht immer nur auf die einen Seiten, oder? Also da haben andere Schweizer Shooter bieten auch genug Anlass, zum darüber diskutieren oder mal an Pointe bringen, aber immer so auf den Chaka reagieren. Ich finde, es führt dazu nichts, weil Chaka macht das ja nicht aus Berechnung, sondern da fehlt Impulskontrolle.
Ja gut, aber
den Chaka gibt es halt ab und zu etwas, was passiert. Wie jetzt zuletzt bei Arsenal auch wieder, oder?
Wenn
jedes Mal wieder in die Kerben reinhast, finde ich es ein bisschen bemühend.
Es gibt uns eigentlich Gelegenheit, weiterzugehen. Ich will nur sagen, Chaka ist natürlich schon ein Thema.
Ja.
Mit seinem Auftreten, wie auch immer, dass wir jetzt, ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf, wie auch immer man das will, werten will, dann jeweils im Einzelfall, also der Kommentator von der Schweizer Fußballnationalmannschaft muss über das reden und das kommentieren, wie das in seinem Berufstitel schon steht, das finde ich jetzt nicht erstaunlich. Man kann sicher über Tonalität diskutieren, wenn man das will, aber...
Also für mich ist das der Kommentator von einem Staatssender.
Wie schon gesagt.
Ja, das ist schon. SRF Staatssender. Ja, aber Service Public wird ja definiert, auch durch die Aufgaben, die sie haben, Informationspflicht, sie sollen über die Nationalmannschaft berichten. Aber ist es die Aufgabe von dem Chefreporter von mir aus, der immer über die Nazi berichtet, um da so polarisieren? Nein, finde ich nicht.
Er muss
SRF soll informieren, aber nicht polarisieren.
Aber er liefert Kommentar, oder? Ein Kommentar kann polarisieren.
Ja, aber ich frage mich, was die Rolle, die er hat, also als Fußballexperte nehme ich den nicht wahr. Wieso soll er das sein? Der kommentiert Fußball, aber er ist kein Experte. Aber SRF verkauft den zum Teil auch im Studio als Experten. Also der gibt Auskunft mit anderen Experten zusammen. Aber die sind dann wirklich Experten. Also dem seine Rolle, ich finde, völlig überschätzt.
Ich würde ihm die Expertise gar nicht absprechen. Aber das ist unfair. Am Sonntag tatsächlich auch geschrieben in einem Kommentar. Ich glaube, man tut ihm zum Teil nicht unbedingt einen Gefallen, weil er Kommentator ist und dann eben in die Panditrauen reinkommt, wo er dann
neben
Benny Huckel steht, wo ich finde, nehmt euch, also gut, das ist vielleicht ein Budget-Thema, aber holt euch doch noch einen zweiten Nationalspieler, ehemaligen, zum Beispiel, oder? Wo vielleicht, ich sage jetzt mal, der Benny Huckel ist nicht der Mann von den ganz lauten Tönen, also ist sehr differenziert unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten. wird wahrscheinlich auch nicht wollen, dann so Diskussionen zum Teil anzetteln. Und du brauchst vielleicht auch jemanden in dieser Rolle. Aber wahrscheinlich würde es die ganze Gemengelage auch ein bisschen entschärfen, wenn sich da noch jemand weiteres einschaltet und sich der Kollege Rufer wieder mehr auf einen Kommentar konzentrieren. Aber jetzt
machen wir
schon wieder Redaktionssitzung für Leute, die eigentlich selber eine haben.
Ja, aber ich finde, zum Beispiel im Hockey macht das SRF wunderbar, oder? Dort hat man sich einmal darauf geeinigt, wir betreiben da keine Polemik, nichts, wir greifen niemanden an. So sollte es eigentlich sein, das erwarte ich von SRF berichten, was ist, analysieren so weit, dass er niemandem die Schuld geben. Und im Fußball macht man es nicht und dann durch einen, der ja, nicht gut genug ist, um das wirklich zu machen. Der soll kommentieren und Polemik bleiben lassen. Fertig.
Also eigentlich so, wie was man uns auch raten könnte.
Ja, genau.
Also, jetzt, du hast vorhin den Granit Xhaka schon angesprochen. Wir sind furchtbar im Verzug. Darum machen wir vorwärts. Es ist vorher schon, das ist jetzt ein Geheimnis, der Carlo
ist
vorher schon jemand ins Studio reingelaufen und hat eigentlich reinwollen zu Unrecht, weil wir haben noch ein paar Minuten, wir haben
Buch. Absolut.
Aber wir haben auch schon überzogen, darum hat er wahrscheinlich gedacht, weisst du was, jetzt laufe ich mal rein. Egal. Also, Granit Xhaka, du hast schon angesprochen, hat am Sonntag die aufs Sofa gestellt, irgendwie so. Du bist auf dem Sofa auf und ab.
Nein, ich bin erwartungsfroh auf dem Sofa gesessen, weil ich gewusst habe,
in Liverpool.
Es gibt Liverpool gegen Arsenal, da läuft sicher etwas, was die erste halbe Stunde nicht so war. Also Arsenal ist gelaufen und
Liverpool
sind zwei Goal gefallen. Es ist eigentlich nichts los gewesen, bis sich der Granit Xhaka angegriffen gefühlt hat. Das ist angegriffen worden. Aber hat dann wieder mal die Impulskontrolle versagt. Und dort hat er Anfield geweckt. Obwohl der Arteta noch gesagt hat, Trainer von Arsenal, Achtung, das ist ein Dschungel. Nicht despektierlich gemeint, sondern du weißt tatsächlich nicht, was kommt. Es wird dann laut und wild und heiß und weiss ich was. Und genau so ist es gekommen. Xhaka, seine Aktion, hat Liverpool aus dem Busch geklopft, sagen wir es so.
Das
am Schluss sind sie froh, dass sie noch einen Punkt mitnehmen.
Arsenal, ja.
Ja, genau.
Sie haben noch Penalty verschossen, neben das Goal gesetzt. Obwohl er eigentlich Penaltys korrekt schießt, nämlich einfach in Ecke.
Mein sehr geschätzter Kollege Stefan Roth, der ein sehr, sehr grosser Manchester United-Fan ist, hat dort, als ich mit ihm über das geredet habe, sofort gesagt, das ist Karma, geschieht ihm recht, weil er irgendwie im Stand von 5-0, wo Liverpool Manchester United auseinandergenommen hat, hat er mal das Liebli abgezogen. Der Salah hat gesagt, geschieht ihm recht, wer bei 5-0 das Liebli abzieht. Hat's nicht besser.
Da wird dann bestraft, wenn man gegen Arsenal
spielt. Fest müssen lachen über den Kommentar.
Ja, Fußballfans siegen nachträgend, das habe ich gehört. Ja. Naja, was kann man sagen? Ich meine, der Granit Xhaka, also die Interpretation ist sicher zulässig. Ich habe mit den geschätzten Kollegen von der BBC, speaking of öffentlich finanziertes Fernsehen, Match of the Day geschaut. Und dort war der Ian Wright gewesen. Arsenal Sturmlegende.
Mhm.
Ist eigentlich so der Sprecher von Arsenal dort in dieser Runde. Und er hat es noch spannend gesagt. Er hat gesagt, Granit Xhaka hat diese Saison schon viel Gutes gemacht und man sollte jetzt da keinen Strick daraus drehen. Der verhält sich wahrscheinlich, wenn er daheim im Garten shootet, auch so. Ob das jetzt Anfield ist oder nicht, das ist eigentlich egal. Und wahrscheinlich stimmt das.
Ja gut, aber ja, du das musst doch irgendwo auch ein Team-Gespür haben. Als Führungsspieler war er mal Captain, ist nicht mehr Captain. Da muss er sich auch fragen, warum. Also, wahrscheinlich
hat er gesagt, irgendwie zweiter oder dritter wieder in der Hackordnung.
Ja. Du musst ja irgendwann auch mal dein Ego ein bisschen zurückstellen und merken, jetzt geht es um die Mannschaft. Was ist jetzt wichtig? Muss ich jetzt Emotionen reinbringen oder nicht? Und in dem Fall, wenn du 2-0 führst, dann ist, wenn im Hockey eine Schlägerei ausbricht und einer vom Gegner, der zurückliegt, will dich in die Schlägerei verwickeln, dann musst du sagen, danke, nein. Im Moment lieber nicht. Weil es bringt dir nichts. Wenn du 2-0 führst, du hast keine Emotionen im Spiel, Anfield schläft, was willst du nicht, dass Anfield verwacht. Und genau das hat er gemacht. Also du kannst schon sagen, ja, die kannst du nicht immer kontrollieren, Emotionen gehören dazu, aber wenn du so in einem Titelrennen bist und du hast so einen wichtigen Match, du hast gesehen, was passiert ist, Manchester United hat 7-1 oder 7-0 gekriegt dort von Liverpool. Dort war so ein Ausbruch an Emotionen und genau das willst du nicht. Dann musst du halt einmal auf dem Maul sitzen und.
Aber ist es nicht ein bisschen einfach?
Umsagen und gut ist.
Ist es nicht ein bisschen einfach, dass es so nicht
noch einfacher noch. Er beruft sich immer auf seine Emotionen. Du gibst denen jedes Mal nach. Du musst dich einfach nicht wundern, wenn der Arteta dann mal sagt, Gott, den bringe ich jetzt gar nicht mehr.
Gut, das ist im Moment, glaube ich, nicht. Die Gefahr besteht im Moment, glaube ich, nicht unbedingt.
Es hat einmal ein Spiel gegeben, wo er nicht mehr in der Stammformation war. Aber das, also du willst denn das irgendwann als Mitspieler nicht mehr. Solange der Erfolg da ist, gut. Aber wenn du merkst, oh, jetzt müssen wir langsam, die müssen ja noch gegen City spielen, bald einmal. Dort werden die Leute auch schauen, wie es in der Chaka aus der Reserve locken. Es ist ja nicht so, dass er nicht bekannt ist für das. Oder? Und Angst hat von dem niemand. Das ist immer zu verrückt. Man hat das Gefühl, ja, wenn der dann kommt, dann lachen die. Das Einzige, was sie wollen, ist, dass er eine gelbe oder eine rote Karte kriegt. Oder eben, dass so etwas passiert, dass der Gegner wächst, der dann vielleicht dreht von den Emotionen, von den Rängen, plötzlich verwacht.
Also ist dort natürlich wieder hart an der Grenze gewesen. Also er hat sich ja gefoult gefühlt, das muss ich vielleicht noch sagen dazu. Irgendwo an der, was ist es, vorne links, also eben im Raum von Alexander-Arnold, wo aber meine gar nicht der war, was angeblich einen Foul gemacht hat. Das Spiel läuft weiter, zu Recht, und dann macht er Druck auf ihn, setzt nachher und gibt dem einen mit dem Ellbogen irgendwie in den Nacken. Alexander-Arnold hat sich dann ziemlich zügig revanchiert. Also die beiden hätten auch wahrscheinlich auch zum Duschen schicken können, wäre jetzt an sich kein Problem gewesen. Aber ja, gut, irgendwann haben sie dann getuscht. Einfach erst nachdem wir einen Wahnsinnsmatch gesehen haben, wo unter anderem Aaron Ramsdale bewiesen hat, dass es englische Goalien gibt, die schon grosse Momente haben. Der Goalie von Arsenal, der am Schluss in den letzten 10 Minuten wahnsinniges Zeug gehabt hat. Wo man dann eben muss sagen, ja, eigentlich... wahrscheinlich können sie es ihm verdanken, wenn es am Schluss längt zum Titel. Jetzt wird es eng, eben, man hat noch Manchester City, wie du sagst. Die haben noch ein Spiel weniger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man spielt gegen Newcastle. Hat 6 Punkte Vorsprung auf City. Das ist nicht mehr so viel, weil City ja normalerweise jetzt um diese Jahreszeit anfängt, eigentlich wie ein geölter Motor einfach laufen und alles wegklopfen, was kommt, wenn es nicht gerade Champions League ist.
Ja, die müssen dort wirklich darauf hoffen, dass City eigentlich locker gegen Bayern weiterkommt. Die nächste Runde, weil das dann sagen können, ja gut, die Meisterschaft haben wir schon so oft gewonnen, wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Champions League. Wenn sie dort würden scheitern in der Champions League, glaube dann müssen sie den Titel unbedingt holen, dann ja, dann hast du einfach den Haaland permanent auf dem Platz, wo dann der Pep sagt, ist mir gleich, ob wir jetzt noch schön spielen oder nicht, holen einfach den Titel.
Die Außenverteidiger von Liverpool haben es ja generell ein bisschen schwer gehabt. Trent Alexander-Arnold hat den Granit Xhaka im Nacken gehabt und Andy Robertson hat einen Linienrichter plötzlich an der Backe gehabt. Um genau zu sein, ist es, wartet, ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben vorher.
Konstantin
Hatzidakis, genau. Heisst er. Und ist Schiedsrichterassistent.
Seit langen Jahren, glaube ich, seit 10 Jahren rund.
Ja, also.
10 Jahre zuerst der Premier League Spiel als Assistent dabei gewesen. Ein erfahrener Mann. Wo? Sich angegriffen gefühlt hat, sagen wir so, das war in der Pause gewesen.
Der Robertson ist auf ihn zu, genau.
Auf ihn zu. Also, hat ihn verfolgt und hat ihn zur Rede stellen und hat ihn berührt. Und dann kommt die Reaktion vom Schiedsrichterassistent. So quasi hat sich dann wie losgeschüttelt und hat dann Robertson scheinbar mit dem Ellbogen am Kinn getroffen.
Irgendwo im Kopfbereich bereicht, ja. Nicht das brutal hart. Jetzt um es mit dem Roy Keane zu sagen, der Robertson ist eh ein Big Baby.
Ja gut, nicht nur der. Also die verkaufen ja alle immer alles sehr gut.
Ist nicht zu Boden gegangen,
eben, aber er hat schon gezeigt, ich bin getroffen worden. Jetzt ist es halt so, dass man mittlerweile den Fußballer fast nichts mehr glaubt. Also ich glaube es erst, wenn ich einen offenen Bruch gesehen, dass er getroffen worden ist von einem Tackle. Vorher nicht. Das haben sie sich ein bisschen selber zuzuschreiben. Jetzt frage ich mich, das Einzige, was mich verwundert, ist, dass es nicht mehr passiert. So wie die Fußballer mittlerweile auch in der Premier League auf die Schiedsrichter losgehen, die werden bestürmt bei jedem Einwurf, bei jedem Eckball, bei jedem Abstoß. Wenn es irgendeinen Pfiff gibt, Freistoß oder Penalty, sowieso alle verwerfen, die Hände stürmen auf sie los, sie werden beschimpft, mit Flaschen beworfen. Und der englische Fußballverband, der FA, versucht ja jetzt in den Unterligen mit Bodycams dagegen vorzugehen. Das wird nicht mehr lang gehen. Du hast die Bodycams in der Premier League und Dann siehst du mal wirklich, was denen passiert. Oder?
Aber gut,
die so Tonalität.
So wie es jetzt läuft, brauchen ja die Spieler offensichtlich auch Bodycams, wenn sie von den Offiziellen attackiert werden.
Ich glaube, das siehst du beim Offiziellen auf der Bodycam, wenn er attackiert wird vom Ding und dann siehst du, was tatsächlich passiert ist und was gesagt worden ist, oder? Also das muss ja zum Teil fast noch schlimmer sein. Jetzt, die Szene, was sagen wir über das? Geht das oder geht das nicht?
Natürlich geht es nicht. Also der Herr Hatzidakis sollte diese Saison nicht mehr auf einem Platz stehen. Ich glaub,
aber der Herr Robertson schon. Klar.
Ja, also ich meine, der hat seine gelbe Karte bekommen für das. Aber
langt ja, das?
Ich glaube schon, ja.
Also aber als Schiedsrichter, eigentlich dürfen sie das ja gar
also meine,
nicht.
Also wir hatten den Fall Mitrovic, wo 8 Match irgendwie noch zu wenig waren für die Schiedsrichter, oder?
Ja gut,
und jetzt,
das ist natürlich schon...
Ja, aber jetzt haben wir da... Du kannst als Spieloffizieller kannst du einfach nicht so reagieren. Es geht nicht, unter keinen Umständen. Es war ja nicht ein körperlicher Angriff gewesen, im Sinne von, der ist in seiner Unversehrtheit bedroht, sondern es ist einfach... Natürlich solltest du die Schiri nicht anlängen. Dann kommst du gelb über. Das ist auch richtig so. Aber der Ellbogenschlag nachher, nein, der geht selbstverständlich nicht. Da, also, du kannst als Schiedsrichter nicht Respekt einfordern und es nachher umgekehrt nicht.
Ja gut, aber die werden ja permanent, also die Linienrichter sind sowieso die ärmsten Schweine, sagen wir es mal so. Die werden nicht nur von den Spielern permanent beschimpft, die haben jeden Einwurf, sehen sie die anderen anders und dann werden die Arme verworfen. Und es wird auf sie geschimpft. Und dann hast du noch Zuschauer im Nacken. Nicht vergessen, in England sitzen die 2 Meter hinten dran und auf gleicher Ebene, nicht 4 Meter weiter oben. Also die hast du dann wirklich im Knick. Da hörst du ab und zu, hörst es, je nach Stadion, Anfield hast du sehr gut gehört, was die zum Teil reingerufen haben. Das F-Wort ist das Anständigste. Also ja, mich wundert es, dass die nicht mehr ausdicken. Ehrlich gesagt. Die müssen viel besser geschützt sein. Ein Vorschlag ist, nur noch der Captain redet mit dem Schiedsrichter, 2 Meter Abstand und erst wenn er eingeladen wird, darf er zum Schiedsrichter her. Und alle anderen, aber sie hätten ja Regeln, um mehr gelbe Karte zu zeigen, auch wegen Bell wegschlagen, machen sie einfach nicht.
Ja, es kommt jetzt langsam. Ich habe das Gefühl, es kommt langsam. Endspurt. Gut, müssen zum Endspurt.
Also.
Endspurt.
Es ist gegolft worden am Wochenende. Es ist echt deine Sendung. John Rahm schlägt alle.
Ich bin sehr froh gewesen, ja. Der John Rahm war 3 Runden nach hinten drin gewesen. In der 4. Runde am Sonntag hat er dann den Brooks Koepka noch überholen. Lustigerweise Brooks Koepka. Koepka spielt für die saudischen Liv-Golfer. Liv 54 Löcher. Genauso lange hat er geführt. Und nachher hat er nicht mehr mögen. Bin ich froh für den John Rahm, dass er das geschafft hat. Ich würde es vorlesen, wenn ich es könnte lesen, was steht da.
Wir haben noch schnell über Aschua reden.
Ach, Schottfond. Im letzten, aber die führen im 6. Spiel 2-1 kurz vor Schluss und kriegen nachher 2 Derrick Goal. Ohne Gegenwehr, nicht naiver Schottfond. Schade.
Ja. Ja. Ah, du kannst nicht lesen, also ich gebe dir einfach Stichwort, so können wir es auch machen. Boston Bruins, ist okay. 63. Sieg in der Regular Season, neuer Rekord, der Wahnsinn. Ja, jetzt musst du die Bruins auch nicht mehr anziehen.
Jetzt. Ja, jetzt haben sie aber gefunden.
Das ist gut.
Da kannst auch du drüber reden, über den 63. Sieg.
Die sind einfach gut, man weiss nicht genau warum. Eigentlich sind sie zu alt, eigentlich nicht mehr optimal aufgestellt, aber... Sie haben unter anderem den David Pasternak, der jetzt sein 60. Saison-Goal geschossen hat. Unfassbar eigentlich. Also die NHL hat im Moment torreichere Spiel irgendwie als je zuvor in den letzten 30 Jahren. Aber trotzdem, aller Ehren wert. Bisheriger Rekord, 62 Sieg, Tampa Bay 18-19 und Detroit 95-96. Zwei grosse Teams. Also wir sind in sehr guter Gesellschaft und eigentlich müssen die den Kübel holen. Kübel holen Schalke und Hertha keine mehr, aber sie spielen immerhin gegeneinander. In den USA würde man jetzt davon reden, dass es in Anlehnung an Super Bowl, das Gegenteil vom Super Bowl, wahrscheinlich der Toilet Bowl ist in der Bundesliga. 17 gegen 18. Freitagabend 8:30. Geisterbahn. Wie geht's
ja,
aus?
Ja. 3-0 für Schalke.
Wieso?
Michi Frey. Ich weiß auch nicht, das Gefühl, einfach Schalke kommt unten rauf, Hertha geht oben runter. Irgendwann verwünscht es die, ganz sicher. Ja. Vielleicht verwünscht es auch beide, aber in dem Spiel habe ich das Gefühl, dass Schalke jetzt einen Vorteil hat. Oder vielleicht ist es auch einfach die Hoffnung.
Mhm. Nein, Schalke ist so bitter. Das ist alles so. Es ist ein Gewürg immer grundsätzlich. Was ja auch okay ist eigentlich für Mannschaft, die zuerst wieder aufgestiegen ist. Aber ich glaube, das war ein Strohfeuer, jetzt, das kleine Zwischenhoch, das man mit dem Herr Reis hatte. Und jetzt, ja, Hertha gewinnt das. 2-1, irgendwie. Irgendwie. Und dann der Klassiker, schon wieder ein Klassiker.
Wir haben nur Klassiker.
Es ist ein Klassiker-Wahnsinn. Basel IB, das mal in der Meisterschaft, nachdem sie im Göpp geklopft hat, in jeglicher Hinsicht. Basel IB.
Das ist das, was rundum dort vor allem interessant war. Basel IB, ja, IB ist ja nicht stoppen. Also das ist nicht der letzte Match war schon Basel gewesen, klar, hat dort die Ausschreitung gegeben. 4-2 in der Meisterschaft sind weniger Emotionen drin, weil im Göpp hast du das Gefühl, dort kommst du eine Runde weiter, hast du etwas erreicht, da die Punkte, IB kannst du ja nicht mehr einholen. Also, 3-1 IB.
3-1, ich sage sogar 3-0. Gut. Heiko Vogel wieder mal einen Auftritt vor der Fernsehkamera nach dem Klassiker in Zürich. Wo er irgendwie hat durchblicken, wie unzufrieden also er ist. Und das ist
ja, genau.
Sein ganzes Gesicht. Ja, ist das ganze, du kommst irgendwie, also du siehst ihm es schon an und dann will er es aber irgendwie verbergen, aber es klingt ihm nicht.
Ist das nicht einmal ein fröhlicher junger Mann?
Auf eine Art noch unterhaltsam, aber er steht schon unter Druck. Also der zweite Platz, den er irgendwie muss erreichen muss, das ist nicht einfach.
Stell dir mal vor, wenn sie dem sagen würden, wir müssen Erster werden. Wie dann reinschauen würden. Unvorstellbar.
Schauen wir dann. Wir bedanken uns fürs Hören. Schauen, laufen. Alte Regeln. Auf Wiederhören.
Pro und Konter.